SRF 3.
Die Konsequenzen einer Wahl, wie die Ernennung Brett Kavanaughs ans oberste Gericht die USA verändert. Die Folgen der Digitalisierung bis ins Jahr 2030 könnten in der Schweiz laut einer Studie bis zu 1,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Das Verschwinden eines Kritikers, Saudi-Arabien soll in Istanbul einen bekannten Journalisten ermordet haben. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber zu Julia Villino. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Im Kanton Zug sind alle kandidierenden Regierungsräte wiedergewählt worden. Am meisten Stimmen erhielt Martin Pfister von der CVP. Wiedergewählt worden sind auch sein Parteikollege Beat Villiger und die beiden SVPler Heinz Tendler und Stefan Schleiss. Neu in der Zuger Kantonsregierung sind Andreas Hochstädtler, Florian Weber und als einzige Frau Silvia Thalmann-Gut. Die Linke ist nicht mehr in der Zuger Regierung vertreten. In St. Moritz ist der Zürcher Kulturmanager Christian Jenny zum Gemeindepräsidenten gewählt worden. Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Sigi Asprion durch. Der parteilose Jenny erzielte 894 Stimmen, Asprion 822. Die Stimmbeteiligung betrug 70%. Im Engadin ist Jenny vor allem als Organisator des renommierten Festival da Jazz in St. Moritz bekannt, das er vor 10 Jahren ins Leben rief. In Lettland kommt es zu einem Machtwechsel. Bei den Parlamentswahlen hat die pro-russische Oppositionspartei Harmonie die meisten Stimmen gewonnen. Das zeigt das vorläufige Endergebnis. Sie erhielt 23 von insgesamt 100 Sitzen im Parlament des baltischen EU- und NATO-Staates, wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Riga mitteilte. Dahinter folgen demnach mit je 16 Sitzen zwei neu gegründete Parteien, die populistische KPV-LV und die neue konservative Partei. Die regierende Mitte-Rechts-Koalition wurde abgewählt. Das Dreierbündnis kommt zusammen auf 32 Sitze. Das Münchner Oktoberfest, das heute zu Ende geht, hat in diesem Jahr mehr Gäste angelockt als in den Vorjahren. Nach Schätzung der Festleitung kamen rund 6,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das sind rund 100.000 Personen mehr als letztes Jahr, obwohl das Fest diesmal 2 Tage kürzer war. Trotz der gestiegenen Besucherzahl sei die Zahl der Straftaten um 9% zurückgegangen. Das Wetter. Am Abend ist es im zentralen und östlichen Mittelland sowie im Tessin klar, in den Bergen und im Westen bewölkt. In Graubünden kann es lokal regnen. Morgen liegt im Norden Hochnebel mit einer Obergrenze von 1200 Meter. Darüber und in den Alpentälern scheint oft die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad.
Info 3 Abend.
Proteste, Vorwürfe sexueller Gewalt und parteiische Entgleisungen während der Anhörung im US-Senat. Trotz alledem ist Brett Kavanaugh ins oberste Gericht der USA gewählt worden. Die Bestätigung des umstrittenen Richters hat die Gräben im ohnehin gespaltenen Land noch tiefer aufgerissen. Bedrohlich tief, analysiert USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Koste es, was es wolle. Mit dieser Haltung brachten die Republikaner ihren Richterkandidaten Brett Kavanaugh durch. Koste es, was es wolle, sagten sich die Demokraten und führten eine Zeugin vor, deren Aussagen sich schließlich nicht erhärten ließen. Tränen, Wutausbrüche, gegenseitige Beschimpfungen. Die Bestätigung Kavanaughs wirkte bisweilen wie ein billiges Psychodrama, wenn es nicht die knallharte politische Realität wäre. Denn es geht um viel. Die Rechtsprechung in den USA wird eine andere sein, nun da die Mehrheit im höchsten Richtergremium konservativ gesinnt ist. In einem ersten Schritt werden Fälle ins Leere laufen, die Bürgerrechtler, Umweltschützerinnen und Gewerkschaften dem Supreme Court zugespielt haben. Dafür dürfen nun die Waffenlobby, Kirchen und das Großkapital auf günstigere Urteile der obersten richterlichen Instanz hoffen. Kein Wunder befinden sich die Republikaner heute im Siegesrausch. Kein Wunder versinken die Demokraten in einer Art Staatstrauer. Sie haben soeben den Gral des US-Rechtssystems verloren und es könnte für sie noch deftiger kommen. Falls Donald Trump die Wiederwahl schafft in 2 Jahren, könnte er wahrscheinlich 2 weitere oberste Richter ersetzen. Ruth Bader Ginsburg und Stephen Breyer, beide von Präsident Clinton ernannt, sind über 80 Jahre alt. Und so bleibt den Demokraten die Hoffnung, den Schaden politisch zu begrenzen, indem sie in den anstehenden Parlamentswahlen gewinnen und schließlich 2020 Trump aus dem Amt jagen. Doch werden sie das erreichen? Das ist nicht sicher. Das Drama um die Kavanaugh-Ernennung hat die republikanische Basis stark mobilisiert. Die Republikaner haben in Umfragen jüngst deutlich Boden gut gemacht. Derweil mokiert sich Präsident Trump über die Zeugin Christine Blasey Ford, die gegen Kavanaugh ausgesagt hatte, und verunglimpft die unterlegenen Demokraten. Diese schäumen und schwören Rache. USA 2018. Es scheint, als ob es in der Politik nur noch verbrannte Erde gibt. Und nicht nur in der Politik. Die Spaltung geht durch Staaten, Dörfer, Familien. Man hört in Gesprächen im Alltag immer öfter das Wort Bürgerkrieg. Nicht ein realer, aber ein mentaler Bürgerkrieg. Was bedeutet das für eine Demokratie? Sicher nichts Gutes. Und nun hat auch der Supreme Court seine Mitte und seine Contenance verloren. Denn Brett Kavanaugh mag hochqualifiziert sein, politisch ausgewogen ist er nicht. Er sei ein Opfer eines linken politischen Anschlags, sagte er während der Anhörung, schrie es fast hinaus. Die Paranoia der Amerikaner voreinander hält Einzug im obersten Gerichtshof.
Info 3 Abend.
Fast jede vierte Arbeitsstelle in der Schweiz sei bedroht von der Digitalisierung und Automatisierung. Zu diesem Schluss kommt eine umfassende Studie über den technologischen Wandel im Schweizer Arbeitsmarkt, die das Beratungsunternehmen McKinsey heute veröffentlicht hat. Am meisten gefährdet sind demnach Stellen im Detailhandel, in der Industrie sowie im Finanzsektor. Bis ins Jahr 2030 könnten bis zu 1,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, rechnen die Autoren vor. Doch wie genau kommen sie auf diese Zahl? Das wollte Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti von Jan Mischke wissen, Partner beim McKinsey Global Institute.
Wir schauen uns die Arbeitsplätze an nach Wirtschaftssektor, aber auch nach Arbeitsplatz und tatsächlicher Tätigkeit. Zum Beispiel im Einzelhandel ein Verkäufer, der einen Preis einscannt. Schauen dann an, welche Fähigkeiten dazu notwendig sind, in dem Fall manuelle Fertigkeiten. Und vergleichen das dann mit dem Stand der Technik, ob das automatisierbar ist oder nicht und ob das auch wirtschaftlich automatisierbar sein wird bis 2030 oder nicht und kommen so auf die Zahlen.
Nun kommt Ihre Studie auch zum Schluss, dass ebenso viele neue Jobs entstehen könnten, unter anderem, weil im Zuge der Digitalisierung die Kaufkraft steigt und dadurch der Konsum angekurbelt wird. Was macht Sie da so sicher, dass dies passieren wird?
Zum einen ist technologischer Fortschritt ja nichts Neues und auch in der Vergangenheit haben die Mechanismen entsprechend funktioniert. Zum anderen ist es so, dass ungefähr die Hälfte der neuen Arbeitsplätze direkt an der Technologie dranhängen wird. Die andere Hälfte in der Tat an den steigenden Realeinkommen, die dann durch den Konsum sich ausdrücken, wovon zum Beispiel allein 200.000 Arbeitsplätze mehr entstehen werden im Bereich der Medizin im Zuge der Alterung.
Bleiben wir kurz bei den Einkommen. Wenn im Zuge der Digitalisierung nun hochspezialisierte Jobs entstehen und gleichzeitig einfache Tätigkeiten verloren gehen, besteht da nicht die Gefahr, dass die Einkommensunterschiede in der Gesellschaft drastisch zunehmen werden?
Die Gefahr besteht in der Tat. Und wir haben da Simulationen gemacht in anderen entwickelten Ländern, dass es da über die 12 Jahre bis zu 20% ungefähr zusätzlichen Unterschied zwischen oberen und unteren Einkommensschichten geben könnte. Ob das so passiert, hängt stark davon ab, wie erfolgreich man daran ist, die Fähigkeiten der Arbeitnehmer entsprechend anzupassen, den technologischen Begebenheiten. Für die Schweiz sind wir da eigentlich relativ optimistisch. Es gibt ein gutes Bildungssystem und ganz wichtig, als kleine offene Ökonomie kann die Schweiz natürlich auch weiter hochqualifizierte Arbeitnehmer ins Land holen und damit den Druck etwas abbremsen.
Ihre Studie legt auch nahe, dass es im Zuge der Digitalisierung zu einem Produktivitätsschub kommen wird. Nun ist die Digitalisierung ja kein neues Phänomen, Sie haben es vorhin bereits angetönt, und dennoch stagniert in der Schweiz die Arbeitsproduktivität seit der Finanzkrise weitgehend. Wie erklären Sie sich das?
Zum einen hängt das tatsächlich mit den Nachwirkungen der Finanzkrise zusammen, dass einfach im Vergleich zum Arbeitsplatzaufbau relativ wenig investiert wurde über die letzten 10 Jahre, wegen zunächst der Nachfrageschwäche nach der Krise und dann der gestiegenen Unsicherheit, sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Hinsicht. Und auf der anderen Seite wird jetzt durch die Digitalisierung die nächste Welle von Produktivität auf uns zukommen. Wir befinden uns aber im Moment noch in einer Transitionsphase, wo viel investiert wird, aber der Nutzen erst in Zukunft sich dann darstellen wird.
Sagt Jan Mischke vom McKinsey Global Institute.
Info 3 Abend.
Jamal Khashoggi ist ein saudischer Journalist und Blogger, oder besser, könnte einer gewesen sein. Denn Jamal Khashoggi soll Anfang Woche in der Türkei ermordet worden sein. Laut seiner Verlobten suchte er das saudische Konsulat in Istanbul auf, um sich ein Dokument zu besorgen, und ist seither verschollen. Verschiedene Medien und Agenturen zitieren anonymische türkische Regierungsquellen, die davon ausgehen, dass der Journalist im Konsulat getötet wurde. Inga Rock ist Türkei-Korrespondentin der NZZ. Simon Huliger hat sie gefragt, wer denn dieser Jamal Khashoggi sei.
Khashoggi ist einer der bekanntesten saudischen Journalisten. Er ist kein Gegner des Königshauses oder der Monarchie, aber er hat sich vor einem Jahr mehr oder weniger mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman überworfen und konnte dann nicht mehr in Saudi-Arabien publizieren, ist ins Exil gegangen und hat seitdem Debattenbeiträge in der Washington Post geschrieben, tauchte auch auf anderen westlichen Medien auf, in denen er den Kurs des Kronprinzen scharf kritisierte.
Verschiedene anonyme Quellen gehen nun davon aus, dass er im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Wenn Sie die verfügbaren Informationen anschauen, wie glaubwürdig ist das?
Also Vertreter der türkischen Regierung oder aus dem Umfeld des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan halten an dieser Version fest. Heute sagt er ein AKP-Schwergewicht, dass es alles darauf hinweist, dass er im Konsulat ermordet worden sei. Der Leiter der türkisch-arabischen Medienvereinigung, ein guter Freund von Khashoggi, sagte, er sei brutal ermordet worden. Das würden ihm Regierungsvertreter oder Ermittler sagen. Aber das saudische Konsulat oder das saudische Herrscherhaus dementiert es vehement. Was wir sicher wissen, ist, dass Khashoggi am vergangenen Dienstag ins Konsulat ging, um sich dort eine Bescheinigung seiner Scheidung von der saudischen Ehefrau zu besorgen und dass er seitdem spurlos verschwunden ist.
Heute äußerte sich auch Präsident Erdogan zum Fall und er sagte, er hoffe, dass dieser Fall ein gutes Ende nehme. Also keine Bestätigung, aber auch kein Dementi eines mutmaßlichen Mordes. Wie interpretieren Sie diese Aussage?
Auf jeden Fall ist es damit auf höchster Staatsebene angelangt. Was ist es so, dass die Ermittler sich möglicherweise zu weit aus dem Fenster gelehnt haben oder versucht Erdogan, diese diplomatische Krise, die das ja bedeutet, sollte Khashoggi tatsächlich im Konsulat ermordet worden sein, beizulegen. Auf anderem Weg gibt es da Gespräche im Hintergrund. Das kann man im Moment nicht sagen.
Sagt NZZ-Korrespondentin Inga Rock. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe der Türkei oder diese inoffiziellen Vorwürfe zurück. Das war Info 3, verantwortlich Isabel. Verantwortlich Julia Villino und Damian Rast. Entschuldigung, ich wünsche einen guten Sonntagabend.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.